dürfen, predigen darf, sondern weil morgen der Ernst des Lebens für mich wieder losgeht. Morgen geht die Schule nach 6,5 Wochen Ferien wieder los. Und wenn man so im Schuldienst ist, kennt man so eigentlich alle Lehrer und Schulwitzen, die es so gibt. Und eine habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar ein frisch gebackener Lehrer stellt sich in der Schule vor und der Rektor führt ihn dann durch die Schule und der Lehrer ist total begeistert. Das ist so eine moderne Schule. Also ich bin so dankbar, dass ich hier arbeiten darf. Hier gibt's ja alles. Das gibt's ja nicht. Dann laufen sie in so einem Gang entlang und dann hört dann eine Tür so plätschern raus, so ganz viel Wasser plätschern, sagt er. Es gibt's nicht. Sag bloß, Sie haben sogar noch ein eigenes Schwimmbad. Ja klar, ich zeig's Ihnen. Macht die Tür auf. Der Lehrer total verwundert. Was ist denn hier los? So was habe ich ja noch nie gesehen. Die ganze Klasse geht auf dem Wasser. Was ist denn das? Sagt er, das ist der Leistungskurs Religion. Ja. Aber ich dachte, das passt so heute zur Predigt, weil wir brauchen keinen Leistungskurs Religion, sondern wir brauchen nur die Leitung des Heiligen Geistes. Und ich wünsche euch einfach, dass auch Gottes Wort euch hilft, einfach ja zu Wasserläufern zu werden. Ja, wenn ihr jetzt mal so das Leben studieren würdet oder euch beschäftigen würdet mit dem Leben der Gläubigen in der Bibel, sowohl im Alten und Neuen Testament, wird euch ein Merkmal, glaube ich, am meisten auffallen. Für die Gläubigen damals war es was völlig Normales, dass sie Gottes Stimme gehört haben, dass Gott zu ihnen gesprochen hat. In verschiedenen Momenten. Er hat durchs Wort zu ihnen gesprochen, er hat persönlich zu ihnen gesprochen, er ist in den Träumen zu ihnen begegnet, er hat ihnen Visionen geschenkt, Engeln sind ihnen begegnet, in den Träumen oder in ihrem Leben. Für sie war es undenkbar, im Glauben überhaupt leben zu können, ohne dass sie das nicht gehabt haben. Es war sogar lebensnotwendig, wenn man zum Beispiel die Geschichte kennt von Josef, der Mann von Maria, als Jesus geboren wurde und dann ist sie mehrmals ein Engel erschienen und dadurch wurde zum Beispiel auch das Kind Jesus gerettet, indem sie dann nach Ägypten geflohen sind. Aber ein Traum, der hat mich am meisten angesprochen. Ich dachte, wo ich den gelesen habe, ich war gerade so durch den 1. Mosesbrief unterwegs und da ist mir ein Vers, da dachte ich, was für ein Vers, wenn ich wieder mal predige, hier in der Gemeinde will ich darüber predigen. Und zwar ist es der Traum, den Jakob gehabt hat, als er von seinem Bruder Esau flohen musste. Und zwar ist die Situation so, dass damals es so war bei den Israeliten, dass das Erstgeburtsrecht bei dem Erstgeborenen lag. Und das heißt, er hat auch, wenn der Vater, bevor er gestorben ist, hat er den Segen von ihm bekommen. Und Jakob wollte ihn halt unbedingt haben und die Mutter von Jakob wollte das auch und dann haben sie halt den Bruder betrogen. Sie haben den Bruder einfach weggeschickt und Jakob hat sich dann sozusagen so zurecht gemacht, dass er wie sein Bruder aussah, dass es sich auch so angefühlt hatte, weil sein Vater Isaac war fast blind und hat es dann nicht gemerkt. Und ja, und als es dann Esau mitbekommen hat, musste er dann fliehen, weil nach damaligem Recht hätte er ihn auch ohne Probleme töten können dafür. Und auf der Flucht dann hat er sich ein Lager aufgebaut. Früher war das einfach so, also wir haben gerade vor ein paar Tagen einen Film geschaut über die damalige Zeit, das hat mich echt total begeistert. Die haben nicht irgendwie, wie wir es heute machen, wenn wir zum Beispiel jetzt wandern würden, uns eine Isomatte, sondern die haben sich einfach auf den steinigen Weg gelegt und haben geschlafen. Und als Kopfkissen haben sie einfach einen Stein genommen. Und das hat mich total fasziniert, weil ich habe schon alles ausprobiert, so was es alles an Kissen gibt, wo man besser schläft und so. Und seitdem mache ich das nicht mehr. Also wenn man selbst auf dem Stein dann so eine Vision bekommt. Und zwar steht der Traum im 1. Mose 28. Wer eine Bibel dabei hat, kann aufschlagen. 1. Mose 28, Vers 10 bis 17. Jakob verließ Beersheba und machte sich auf den Weg nach Haran. Als die Sonne untergegangen war, richtete er sich an dem Ort, an dem er gerade war, für die Nacht ein. Er nahm sich einen Stein als Kissen und legte sich dort zum Schlafen nieder. Im Traum sah er eine Leiter, die von der Erde bis in den Himmel reichte. Und er sah die Engel Gottes auf ihr hinauf und hinabsteigen. Ganz oben stand der Herr und er sprach, »Ich bin der Herr, der Gott deines Großvaters Abraham«, und der Gott deines Vaters Isaac. Das Land, auf dem du liegst, werde ich dir geben. Sie werden sich ausbreiten nach Osten, Westen, Norden und Süden. Durch dich und deine Nachkommen sollen allen Sippen der Erde gesegnet werden. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr, und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietener Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Ich finde das so ein wunderbarer Traum. Der beginnt gleich mit einer Prophezeiung für unseren Retter Jesus, weil Jesus ist die Leiter zwischen Gott und unserer Erde. Das hatte auch Jesus im Johannesevangelium, kann er das nachlesen, hat er das auch zu seinen Jüngern erzählt, dass er die Leiter ist, von dem Jakob geträumt hat. Ja, am Ende der Leiter, da sitzt nicht Gott irgendwie auf dem Thron als herrscher König, sondern ich finde es ganz faszinierend, er steht auf. Er bleibt nicht auf seinem Thron sitzen, so, und Jakob steht dann irgendwie vor seinem Thron, sondern er steht auf. Er steht auf wie so ein lebender Vater und empfängt ihn und sagt ihm auch seinen Plan, den er für ihn hat und für sein Volk. Und ab Vers 14 kommt dann gleich die nächste Offenbarung, wird schon wieder Jesus offenbart, gleich zweimal. Denn Jesus ist der Nachkomme, ein Nachkommen Jakobs. Und brachte allen Völkern und auch uns den größten Segen, der je auf unserer Erde herabgekommen ist. Und dann kommt eine Stelle, um die es heute in der Predigt gehen soll, die den Namen trägt, die Gemeinde, das Tor zum Himmel. Ich lese nochmal ab Vers 15. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen und stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Und er hatte Angst und sagte, was für ein ehrfurchtgebietener Ort. Hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Und ich finde, mich hat das so angesprochen, weil das so viel für uns persönlich sagt und für uns als Gemeinde. Und ich möchte diesen Vers auf, ganz speziell auch auf unsere Gemeinde deuten. Und ich habe es in drei Punkte eingeteilt. Erstens, du bist nicht mehr alleine. Zweitens, weißt du, dass Gott hier ist? Und drittens, die Gemeinde, das Tor zum Himmel. Lass uns mit Punkt 1 anfangen. Du bist nicht mehr alleine. Punkt 1 soll es dann auf Vers 15 gehen. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. In der Predigtvorbereitung ist mir dann sofort irgendwie Römer 8 eingefallen. Vers 31, Gott ist für uns, wer kann da noch was gegen uns haben? Aber ich habe ja erzählt, um was für Lage es da geht. Ich meine, Jakob hat wirklich, schwerer kann man gar nicht gegen seine Familie sündigen. Sein schwerkranker Vater, der blind war und ja, der fast im Sterben lag, den hat er so schwer betrogen. Seine ganze Familie hat er so viel Schande gebracht, sein Bruder hat er betrogen. Und Gott hat er betrogen. Und dann begegnet Gott ihm so. Das ist irgendwie, man stellt sich vor, das kann doch irgendwie nicht sein. Wie kann Gott ihm dann so begegnen? Er hat ihn nicht angeklagt, er hat ihm gesagt, hey, was hast du denn gemacht? Nee, er hat direkt ihm die Offenbarung gegeben. Und ich weiß, ob ihr euch auch fragt, wenn ihr die Stelle kennt, wenn ihr die schon mal gelesen habt, wie kann Gott ihm so ohne Vorbehalte begegnen? Und ja, eine Antwort habe ich in Römer 8 gefunden, in Vers 38. Ich bin überzeugt, nichts kann uns von seiner Liebe trennen, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder unsere Ängste in der Gegenwart noch unsere Sorgen um die Zukunft. Ja, nicht einmal die Mächte der Hölle können uns von der Liebe Gottes trennen. Gott hat einen genialen Plan gehabt mit Jakob und den wollte er ja auch ausführen. Gott hat auch jeden von uns einen genialen Plan und er möchte auch, dass wir den erleben, dass der wahr wird. Und wir werden auf unseren Weg mit Gott Fehler machen, das kennt ihr. Ich glaube, dass keiner jetzt hier ist, der sagt, hey, mein Weg ist immer reibungsfrei gewesen, da waren nie Fehler da, ich habe nie gesündigt. Aber ich möchte die Sünde nicht schönreden, das möchte Gott auch nicht. Aber was wäre passiert, wenn Jakob den Rest seines Lebens sich als Versager gefühlt hat, als Betrüger? Wenn die Sünde so schwer auf ihn gelastet hätte, dass er nur noch das ganze Leben mit dem gebeugten Rücken durchs Leben gegangen wäre, dann hätte Gott nicht mit ihm Geschichte schreiben können. Ich glaube, dann hätten wir heute die Bibel nicht. Dann wäre keine Geschichte in der Bibel da. Dann hätte Gott mit keinem Menschen Geschichte schreiben können. Weil Gott schaut nicht zuerst auf unsere Sünde. Das ist ihm nicht egal. Aber er sieht zuerst auf seinen Plan, den er für uns hat. Er sieht zuerst uns an als geliebte Kinder. Und ich weiß nicht, wie dein Leben bis jetzt war. Aber was ich weiß, ist, egal was in deinem Leben bis jetzt war, dass sich Gott trotzdem liebt. Denn sein Sohn ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und sein Wort sagt doch auch in Vers 43, 18, denkt nicht an das Frühere und auf das Vergangene, achtet nicht. Sehe ich, wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt er es nicht. Gott schenkt dir nicht nur ein bisschen neues Leben, sondern er macht dich völlig neu. Er tut dich völlig reinwaschen. Das ist keine Generalüberholung, sondern komplett neu. Ja, dein altes Leben wird sozusagen verschrottet und als Abwrackprämie erhältst du den Heiligen Geist. Ja, der darauf achtet, dass du nun ein Leben nach dem Willen Gottes lebst, weil das Leben ist für dich gut, weil du bist einfach nicht für ein Leben ohne Gott geschaffen. Du bist auch nicht für ein Leben für die Sünde geschaffen, weil Sünde macht krank. Und davon will uns Gott befreien, von dem, was uns krank macht. Darum ist unter anderem auch der Heilige Geist gekommen. Und du kannst unter dieser Zusage leben. Mehr noch, ich werde bei dir sein und dich beschützen, wo du auch hingehst. Ich werde dich in dieses Land zurückbringen. Ich werde dich nie im Stich lassen. Und ich stehe zu meinen Zusagen, die ich dir gegeben habe. Und bei der Predigtvorbereitung habe ich so gedacht, ja, dieser eine Satz, ich werde dich in dieses Land zurückbringen, das passt jetzt irgendwie nicht da rein. Das passt nicht in unsere Zeit. Aber dann habe ich so gemerkt, doch, es passt doch. Wir müssen nicht zwar wie die Israeliten jetzt in irgendein Land, ihr feines Land zurückgebracht werden, aber ich denke, Gott will uns auch da zurückbringen, wo er uns hinhaben will. Er will, dass wir ein Land seiner Verheißung leben. Und ja, du kannst wirklich leben unter dem Motto, ich bin nie mehr alleine. Wenn du mit Gott lebst, kannst du in tiefer Gemeinschaft mit Gott leben. Mit seinem Sohn und mit seinem Geist. Wenn du das noch nicht kennst, dann fang echt damit an. Das ist das Beste, was du tun kannst. Rede mit ihm. Du kannst mit allem über ihn reden. Er hat immer ein offenes Ohr für dich. Gerade wenn du mal vielleicht hier wieder hingefallen bist und denkst, oh, ich dachte, ich hab's kapiert. Aber dann kannst du es recht, dann wartet Gott noch umso mehr auf dich. In Jeremia 33,3, rufe mich an, dann will ich dir antworten und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen. Ja, du hast Jesus an deiner Seite. Er ist der Einzige, der dir wirklich tiefen Frieden geben kann und der einen wunderbaren Plan für dein Leben hat. Ja, es ist so wichtig, dass du dein Herz füllst mit dem Gottes Wort, dass du darin liest, einfach wie Gott groß ist. Aber es ist wichtig, dass wir das nicht nur lesen, sondern dass wir unser Leben dementsprechend planen und auch dementsprechend leben. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass wir so in der verbindlichen Gemeinschaft leben, in der Gemeinde, dass wir da auch verbindlicher werden einfach. Dass wir leben als Familie Gottes, die einen Vater haben einfach, der über ihnen steht und der für sie sorgt. Und vor allem, was wir aus dieser Geschichte lernen können, lass dich nicht von deiner Vergangenheit bestimmen. Ich weiß, ich bin erst mit 28 zum Glauben gekommen. Das ist dann viel schwieriger, wenn man zum Beispiel im christlichen Elternhaus aufwächst. Und es ist manchmal echt schwierig, wenn man dann so anfängt, die Bibel zu lesen, denke ich, oh Gott, wie habe ich mal gelebt? Das ist auch völlig jetzt daneben oder gegen dem, was jetzt in Gottes Wort steht. Und das ist echt schwierig. Aber die Verse haben mir dann so geholfen, wie zum Beispiel in Römer 8, 1. Für die, die mit Christus Jesus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Und ja, und ich wurde dann immer frei und habe ihm gesagt, hey, ich muss nach vorne schauen. Und ich glaube, den Vers sollten wir alle mal sagen. Lass uns das mal nachsprechen. Für die, die mit Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Das ist doch ein Wort. Ja, du brauchst keine Angst mehr zu haben vor der Zukunft und schon gar nicht vor Gott. Lass uns zu Punkt 2 kommen. Weißt du, dass Gott hier ist? Es ist so wichtig für uns, auch als Gemeinde, dass jeder Einzelne von uns, weil das bestimmt uns auch als Gemeinde, dass der innerhalb von Punkt 1 in uns verankert ist einfach. Dass wir wissen, Gott ist bei uns und Gott ist für uns, egal was kommen mag. Aber lasst uns mal den Vers anschauen für Punkt 2. Da wachte Jakob auf und sagte, an diesem Ort ist der Herr und ich habe es nicht gewusst. Wenn ich jetzt fragen würde, ich bin mir hundertprozentig sicher, ich würde euch jetzt fragen, wisst ihr, dass Gott hier ist? Ich glaube, ihr werdet alle Ja sagen, oder? Hundertprozentig wird er Ja sagen. Ich glaube, in jeder Gemeinde wird man von jedem Ja bekommen. Aber ich frage mich so, wenn ich oft so mein Leben in manchen Momenten anschaue, ich glaube, jeden Moment sage ich, Gott ist hier. Aber oft frage ich mich, ist es mein Verstand, der das sagt? Oder ist es auch mein Herz, was das sagt? Lebt es wirklich in mir, dass ich wirklich weiß, dass Gott hier ist? Oder lebe ich das noch so wie die Israeliten damals, dass es so ein Vorhang vor Gott ist, wie so eine Mauer? Dass es wie der Gott, wie so eine entfernte Person, der irgendwie im Weltall oder sonst wo rumirrt? Oder ist es mir wirklich bewusst, dass Gott hier ist, dass er sogar in mir lebt? Das war für mich, als ich Christ wurde, das Unvorstellbare. Wie kann Gott in mir reinziehen? Wie kann Gott in mir Wohnung nehmen? Aber wissen wir das wirklich, dass Gott hier ist, dass er in uns lebt? Bestimmt es unser Leben? Und ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du heute hergekommen bist und mit welchen Eindrücken du nachher wieder nach Hause gehst. Vielleicht wie ein Gläubiger, den David beschreibt im Psalm 5. Ich lese es mal vor, da beschreibt er einen Gläubigen. Der Freude wird bei all denen herrschen, die bei dir Hilfe suchen. Ihr Jubel wird ohne Ende sein, denn du selbst stellst sie unter deinem Schutz. So werden alle jubeln über dich, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest alle Menschen, die dir treu sind. Deine Gnade umgibt sie schützen, wie ein Schild. Ich weiß nicht, ob so deine Gedanken sind, ob du so hierher gekommen bist oder ob du so nachher wieder nach Hause gehst. Ja, oder sitzt du hier nur deine Zeit ab, weil es sich für einen Christen gehört, sonntags zu einem Gottesdienst zu gehen? Gehst du nachher nach Hause mit den Gedanken, der Gottesdienst? Also der war, also heute wirklich zu lang. Und der Lobpreis, also ich glaube, ich muss mal echt der Lobpreisleiterin Stimmgerät kaufen. Und die Predigt, ich hab's kommen sehen, die war absolut wieder zu lang. Jesus kommt doch bald. Ich weiß, es war jetzt überhaupt spitz dargestellt, aber sind wir doch mal ehrlich, ist es nicht oft so? Ist es nicht oft so, oder? Spüren wir wirklich, dass Gott hier ist? Jesus sagt in Matthäus 28, 20, und das fand ich so toll, einfach bevor Jesus zum Himmel hochgefahren ist, dass er das gesagt hat zu seinen Jüngern und dass er das uns auch heute jeden Tag wieder aufs Neue sagt. Und seid gewiss, ich bin bei euch jeden Tag bis ans Ende der Welt. Und er schreibt hier, ich bin nicht bei euch, ja, wenn es euch gut geht, wenn ihr alles richtig gemacht habt, sondern jeden Tag, egal wie der Tag kommen mag, ja, egal wie wir drauf sind, wenn wir noch so viel Blödsinn gemacht haben. Wir haben die Zusage, er ist jeden Tag her und er hat keine Bestimmung gegeben. Wird das, dass er hier ist. Und ich wünsche mir das, dass wir uns das ganz neu bewusst werden, wenn wir hier uns zum Beispiel versammeln, dass wir ein weltweites Treffen haben mit Millionen von Christen, die den allmächtigen Gott begegnen, der alles erschaffen hat, der über allem steht. Ich weiß, es ist oft, ich glaube, das ist die größte Herausforderung, so als Gläubiger einfach, der Gott, der alles geschaffen hat, der trifft sich mit uns. Ja, man kommt sich ja oft, wenn man das vorstellt, die Universen und alles, die Welt, man kommt sich so unbedeutend vor, kleiner wie ein Sandkorn. Aber er tut es wirklich. Und ich glaube, wenn es das uns wirklich bewusst ist, dann willst du gar nicht mehr nach Hause. Dann ist der Gottesdienst für dich zu kurz. Ich habe das einmal erlebt. Ich war mal auf einem Missionstreffen. Und habe dann da übernachtet, weil ich nächsten Tag noch im Gottesdienst gerne dabei sein wollte. Und Ja, und der Gottesdienst hat mich irgendwie so berührt, ich wollte gar nicht mehr aufstehen. Und die Gemeinde ist halt sehr stark gewachsen, so dass sie mehrere Gottesdienste machen mussten. Und ich bin dann einfach sitzen geblieben. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Ne? Und habe dann einfach den nächsten Gottesdienst noch mitgenommen. Dann waren irgendwie fast schon 5 Stunden vorbei und ich wollte immer noch nicht aufstehen. Aber ich war dann richtig traurig. Ich wollte nicht mehr raus auf die Straße. Und es war einfach so, ich habe das einfach so gespürt, die Gegenwart Gottes. Und ich glaube, wenn es uns wirklich bewusst wird, dass wir vor Gottes Thron stehen, dann erlebst du die beste Anbetungszeit deines Lebens. Und ich wünsche mir das so sehr für uns als Gemeinde, dass wir hier einfach in eine andere Dimension hereinkommen. Ich glaube, für Gott ist es die beste Zeit. Gott hat so eine Sehnsucht für uns und nach uns. Ja, damit die Sehnsucht nach uns gestillt worden ist, hat er sich aufgegeben, ist auf die Welt gekommen. Noch nie hat ein Mensch so eine Erniedrigkeit gelebt wie Jesus. Weil wir denken immer, Jesus, oh heilig und unser Retter und Erlöser. Aber wenn wir uns mal beschäftigen, wie er gelebt hat. Noch nie hat ein Mensch so eine Niedrigkeit gelebt. Er ist in tiefster Armut geboren. Die Eltern haben nicht mal das Geld gehabt, die richtigen Opfer zu bringen. Sie haben dann das arme Opfer gebracht. Und er hat es getan, weil einfach die Sehnsucht nach uns so groß war. Und damit seine Sehnsucht gestillt wurde, ist Jesus für uns gestorben am Kreuz. Und es soll nicht nur wir erfahren, wir wissen das ja schon, das soll die ganze Welt erfahren, das soll ja unsere Stadt hier erfahren. Wir sind in der Gemeinde, damit wir uns jeden Sonntag irgendwie versammeln, sondern wir sind hier Gemeinde, weil Gott uns berufen hat, dass die Stadt, unsere Stadt das erfahren soll. Da wären wir schon bei Punkt 3, die Gemeinde, das Tor zum Himmel. Der Vers dafür, was für ein ehrfurcht gebietener Ort, hier ist das Haus Gottes, das Tor zum Himmel. Im neuen Bund, den Gott durch Jesus mit uns geschlossen hat, sind wir als Gemeinde das Tor zum Himmel. Das Haus Gottes, die Gemeinde, wir sind das Tor zum Himmel. Die Gemeinde, durch die Gott um uns herum mit dem Himmel berühren will. Wir sind so wichtig. Jeder von uns ist so wichtig. Wir haben das Beste, was unsere Stadt braucht. Wir haben der, der aus aller Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit herausführen kann. Schau dich doch mal um, wenn du durch die Stadt gehst. So wie ich, wenn man mit Kindern, mit Jugendlichen ja in der Schule zu tun hat und läuft so am Wochenende dann immer, ich weiß über das kennt aber am Blochmannplatz, um Cineplex Kino, so in der Gegend. Wenn man da am Wochenende rumläuft, das sind nicht nur Jugendliche, sondern Kinder, wirklich Kinder, vielleicht von 12, 13 Jahren, die laufen mit der Wodkaflasche rum. Weil die Kinder haben keine Hoffnung, die haben keinen Sinn. Und ich weiß noch so, vor 10 Jahren ist der Konsum von Drogen, Zigaretten und Alkoholkonsum um jedes Jahr drastisch gefallen. Und in den letzten Jahren ist er so drastisch gestiegen, hat sich das Blatt wieder gewendet. Das ist unvorstellbar. Und wer soll ihnen die Hoffnung geben? Wir nur haben die Antwort dafür. Und es gibt noch viele andere Hilflosigkeiten in dieser Welt. Wir müssen es doch gerade mal mit offenen Armen ist ja gut, dass wir ihnen mit offenen Armen begegnen, aber mit offenen Augen mal durch die Stadt gehen, wenn wir die Menschen sehen, wenn du ihnen mal tief in die Augen schaust, das ist so eine Hoffnungslosigkeit. Und vor allem, wir haben den, der die Menschen retten kann vor der ewigen Verdammnis. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir haben den liebsten Vater im ganzen Universum. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass unsere Stadt uns nicht nur als religiöse Gruppe ansieht, sondern als einen Ort, in dem sie den lebendigen Gott begegnen können. Die Gemeinde, wir sind das Tor zum Himmel. Und diese Verantwortung liegt von jedem für uns persönlich. Lebst du Religion oder lebst du in einer Beziehung zu deinem wahren Vater und Schöpfer, die völlig unabhängig ist von deinen Leistungen? Wisst ihr, Religion und Religion hat unserer Stadt genug. Ich finde es manchmal irgendwie faszinierend, so wenn ich mir immer donnerstags den Express hole und wenn da immer so die neuesten Sachen drinstehen, was es so alles gibt an Religionen, an Wege, wo die Leute irgendwie dann den Sinn des Lebens suchen. Es ist wirklich verrückt, was es da alles gibt. Und es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich glaube, was die Stadt braucht, ist nicht noch mehr Religion oder noch mehr Religionen, sondern was sie braucht, ist das Heimkommen zum Vaterherz Gottes. Weil nur da werden ihre Sehnsüchte gestillt und jeder Mangel. Aber wer sollte ihnen den Weg zeigen? Wer ist das Tor zum Himmel? Lass uns doch mal das mal sagen, wir sind das Tor zum Himmel. Das war jetzt aber nicht begeistert. Wir sind das Tor zum Himmel. Das müssen wir noch üben. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde und für jeden von uns, dass wir begreifen, was es heißt, zu Gott zu feiern, seine Familie zu gehören. Und das ist wichtig, dass jeder Einzelne von uns anfängt einfach, jeden Tag aufs Neue, nicht irgendwie als religiöse Übung, sondern als das Leben einfach in einer Beziehung einfach, dass wir anfangen, eine Beziehung zu leben zu Gott, dass wir als freie Bürger zu ihm kommen, dass wir nicht irgendwelche religiöse Übungen machen müssen, um vor Gott zu kommen, sondern dass wir einfach in tiefer Abhängigkeit zu ihm leben. Wir wollen ja immer alle Jesus nachahmen und Jesus hat so gelebt. Er hat irgendwie nicht irgendwelche religiöse Übungen gemacht oder sich irgendwelche verkrampft oder so, sondern er ist einfach so, wie er ist, jeden Tag aufs Neue wieder zum Vater gegangen. Und er hat immer gesagt, er hat nie gesagt, ich mache das jetzt, weil ich das jetzt will, sondern er hat immer gesagt, tue das, was ich den Vater tue und sehe. Ich mache das, was mir der Vater sagt. Und ich denke, das ist das, was wir ganz neu lernen müssen. Dass wir das werden und das sehen, was Gott für uns geschaffen hat. Dass wir uns so gehen, wie Gott uns ganz neu geschaffen hat. Und dass wir da einfach ganz neue Wege gehen. Und dass wir einfach in tiefe Gemeinschaft mit ihm leben. Und das wünschen wir so sehr für uns als Gemeinde. Und wir konnten heute so ein bisschen mit Jakob träumen, aber es muss kein Traum bleiben. Ich denke, es ist eine gute Zeit, jeden Tag sich wieder aufs Neue zu fragen, warum bin ich hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Habe ich denn gefunden? Dass ich mich jeden Tag aufs Neue frage, weiß ich wirklich, dass Gott hier ist? Ist es schon in meinem Herzen angekommen oder ist er noch in meinem Verstand drin? Und ich habe mir heute vorgenommen, es ist ja schon mal was, müssen wir mich eigentlich loben, als Prediger heute mal kurz zu predigen. Und weil wir haben ja heute einiges gelernt. Und ich finde, ein wichtiger Punkt ist noch für eine Gemeinde, nicht nur, dass er weiß, jeder Einzelne, was seine Stellung Gott ist, was die Gemeinde weiß, was überhaupt das heißt, Gemeinde zu sein, sondern ein wichtiger Punkt ist, den haben wir sogar als Gemeindemotto. Und ich habe mich manchmal gefragt, ob wir den nicht aus dem Gemeindeblatt rausnehmen. Da steht, ohne Gebet läuft nichts. Und das, was die Gemeinde am wenigsten tut, ich muss wirklich ehrlich sagen, ist beten. Ich weiß für mich selbst manchmal, ich bin todmüde, die Kinder haben mich wieder total gestresst, ich will nur noch meine Ruhe haben und jetzt soll ich abends noch ins Gebetsteam kommen. Ich weiß wirklich, was für eine Herausforderung das ist. Aber ich glaube, eine Gemeinde, die nicht betet, die nicht zusammenkommt. Klar, wir können alle einzeln zusammenbeten. Aber ich denke, es ist was anderes, wenn wir zusammenkommen und beten. Ich glaube, dann erleben wir hier eine Dimension. Und ich habe in der Predigtvorbereitung, wo ich mir gedacht habe, ja, soll ich das mal mit dem Kurzpredigen und so und dann noch mit euch beten zusammen. Und dann hatte ich so ein Bild gehabt. Ich habe so gesehen, wie wir gebetet haben, dass da so Wolken entstehen, die dann durch diese Stadt ziehen. Und ich habe mich dann gefragt, habe dann so Gott gefragt, Gott, was sind das für Wolken? Da sagt er, das ist meine Herrlichkeit. Das ist die Herrlichkeit. Das sind die Wolken meiner Herrlichkeit. Und ja, das wollte ich euch mitgeben. Wenn wir beten, das ist nicht einfach so, wir beten jetzt einfach irgendwelche Worte zu Gott, sondern da breitet sich die Herrlichkeit Gottes aus in unserer Stadt. Das ist wie so ein Samen, den wir ausstreuen. Ja, vielleicht erleben wir das in unserer Generation nicht mehr, aber die nächste Generation kann das vielleicht erleben. Das lebt Afrika. Afrika lebt einen Aufbruch, das ist unglaublich. Sogar in einige Länder wie Nigeria geht der Islam drastisch zurück. Und der Rainer Bonke, den ihr vielleicht kennt, der da so ein sehr starker Evangelist da unten ist, der, das ist Wahnsinn, da bekehren sich Millionen von Menschen und in Nigeria zum Beispiel wollte man ihn vor Jahren umbringen, er musste dann fliehen, das war ein Wunder, dass er das überhaupt überlebt hat, die Militär musste ihn rausbringen und heute haben sich die Regierung bekehrt, der Präsident von Nigeria und auch andere Länder, die haben sich bekehrt bei ihm. Das muss ich mal vorstellen. Und die haben ihn dann eingeladen, vor Jahren soll er umgebracht werden, die haben ihn eingeladen zu evangelisieren. Und ich kriege immer seine Nachrichten und da lese ich das halt immer, mich fasziniert das immer so. Und was mich total fasziniert hat, und er hat immer gesagt, das ist nicht mein Verdienst. Und zwar war vor ihm ein Christ, mehrere Jahrzehnte ist er durch Afrika gewandert, weil er von Gott den Ruf gekriegt hat, geht nach Afrika, bereist alle Länder und er ist zu Fuß durch die Länder gewandert, das wissen viele nicht, und hat gebetet. Und Rainer Bonn gesagt, das ist nicht mein Verdienst, das finde ich auch sehr demütig, sondern ich ernte, was mein Vorgänger hier gesät hat. Nur damit wir wissen, was passiert ist, wenn man aussieht, wenn man betet. Und ich dachte mir, heute kriege ich euch, wenn man euch auch nicht so in die Gebetsveranstaltung kriegt, lasst uns jetzt einfach mal beten, eine Zeit nehmen, einfach für das, was ihr heute gehört habt, zu beten, dass Gott euch das ganz tief in euch wachsen lässt, wer ihr seid in Christus, und lasst uns für uns als Gemeinde beten. Und ich dachte mir, dass wir das anders da machen wie sonst, lasst uns doch einfach so, wie ihr in der Reihe seid, zusammenkommen, in Gruppen, und lasst uns für die Gemeinde und für jeden für uns einzeln persönlich auch beten. Und vielleicht auch für das, was wir heute Morgen gehört haben, für die Kinderarbeit. Und ich werde das einfach dann beenden, irgendwann, und dann werden wir noch ein Lied singen vorm Abendmahl.